Tante Friedel. Besuch auf dem norddeutschen Land. Feature von Lorenz Rollhäuser.
Da lag sie nun. Davon war jedenfalls auszugehen, denn vor uns stand dieser braune Kasten. Kiefer, honigfarben, hochglänzend, mit 6 Messinggriffen, den ich beim örtlichen Bestattungsunternehmer ausgesucht hatte. Nicht schön, nicht das teuerste Modell, aber doch ausreichend der Konvention Genüge zu tun. Um Konvention hatte sich bei Friedel immer viel gedreht und das sollte auch so bleiben jetzt, im Moment des Abschieds. Rosa Rosen auf dem Sarg in der Mitte des Altarraums der lichten Dorfkirche. Rechts und links davon je ein Kranz mit Blumengesteck und Schleife. Vorn in der ersten Reihe die 6 Sargträger, ältere Männer mit geröteten Dithmarscher Gesichtern. Dazu das Schweigen, das Räuspern, das Flüstern, das die Totenruhe nicht stören will. Meine Frau war mitgekommen und der größere Sohn, mein Bruder, extra aus dem Ausland angereist. 3 Nachbarn saßen auf der anderen Seite des Mittelgangs. Dahinter, einsam in der 2. Reihe, ein alter Freund von Friedel, dem ihr Tod sichtlich nahging. Und ganz hinten der freundliche Pfleger aus dem Heim, in dem sie die letzten 2 Jahre verbracht hatte. Eine Trauerfeier für 9 Gäste. Mehr waren nicht gekommen. Obwohl Friedel so viele Menschen gekannt hatte und wir sogar eine Anzeige im örtlichen Tageblatt geschaltet hatten. Aber vielleicht waren diese Bekanntschaften doch nicht so innig. Vielleicht lag es auch einfach am dichten Schneetreiben, in dem das Land nördlich der Elbe zu versinken drohte, an der bitteren Kälte. Man konnte es keinem verdenken. Einige Jahre zuvor hatte ich Friedel am Telefon von meiner Idee erzählt, mit ihr ein paar Aufnahmen zu machen. Fürs Radio. Eine Sendung über sie. Vielleicht. Irgendwann.
Ja, kannst du ja.
Ja?
Kannst du ja, ja sicher. Ah. Aber da musst du ja herkommen, nicht?
Ja.
Da bin ich ja gespannt, wie das denn wird.
Auch ich war gespannt. Nie hatte ich sie für mehr als 2-3 Stunden besucht.
Da bin ich gespannt.
Sie fragte auch nicht, wie ich denn nun gerade auf sie gekommen sei.
Das weiß man selber gar nicht, was man alles gesprochen hat. Kriegt man auf diese Art und Weise wiederzuhören, nicht?
Ich hätte mich irgendwie herausreden müssen, denn letztlich, das muss ich zugeben, war es ihre Schrulligkeit, die mich faszinierte. Dieses Leben einer alten Frau auf dem Lande, das mir als Großstädter mindestens so exotisch vorkam, wie ein Indianerleben am Amazonas.
Und dann kommt viel in diesen Apparat rein.
Ja.
Das finde ich schön.
Der Schienenbus der Schleswig-Holsteinbahn schaukelte mich sanft durch die karge Geestlandschaft, die wie erstarrt unter der milchigen Wintersonne lag. Kleine Wäldchen, ab und zu ein paar Kühe auf der Weide, ab und zu ein Dorf, ein Halt, an dem 2 Schüler ausstiegen, eine Hausfrau zustieg. Als sich schließlich die Waggontür hinter mir schloss, wartete Friedel schon mit laufendem Motor in ihrem quietschbunten Polo auf dem Bahnhofsvorplatz. Das Aussteigen fiel ihr schwer. Also blieb sie hinterm Steuer sitzen.
Hallo, Lorenz.
Tag, Friedel.
Tag, mein Süßer.
Hallo.
So, hallo.
Erstmal Tag. Bleib sitzen. Friedel, ist okay. Tag, Friedel.
Lorenz.
Ich hatte vergessen, wie hart sie meine Hand jedes Mal zur Begrüßung ergriff.
Hast 2 Taschen?
Ja, die andere nehme ich mit nach vorne. Soll ich mich da draufsetzen?
Bei Friedel thronte man immer auf dicken Kissen. Auch im Auto.
Hast du schon lange gewartet?
Naja, ich war noch unterwegs gewesen. Ich habe gestern einen kleinen Unfall gebaut. Und da war ich bei meinem Versicherungsmensch. Und da hat er mich getröstet. Er sagt, das wäre noch nicht schlimm. Ich brauchte mir keine Gedanken zu machen. Das würde alles in Ordnung kommen.
Was hast du denn gemacht?
Ich habe ein junges Mädel angefahren. Bin von Wandmager runtergekommen und habe nach rechts geguckt, habe nach links geguckt. Und daraufhin bin ich vom Parkplatz da runtergefahren auf die Straße. Und da kam sie von rechts an und das habe ich nicht mitgekriegt. Ich kann es nicht ändern.
Und was ist ihr passiert?
Vielleicht eine Beule oder schame Beule, nehme ich an. Sie sagte, sie hätte eine Beule gekriegt.
Im Auto?
Im Auto,
ach so.
Ja. Und bei mir ist es so etwas, die Beule. Kannst du gleich mal gucken an der Seite. Da ist nur eine kleine Beule, aber er hat gesagt, ich hätte noch wohl Verfügung gehabt. Siehst du? Habe ich auch. Ich habe mir so viel Gedanken gemacht. Uns ist nichts passiert, aber ich habe doch einen ziemlichen Schreck gekriegt. Meine Knie schlotterten dann. So, nun weißt du Bescheid, wie das hier bei mir läuft.
Das bescheidene Backsteinhäuschen stammte aus den 1930er Jahren. Meine Urgroßeltern hatten es gegen Ende des Krieges erworben, nachdem ihr Haus in Kiel bei einem Bombenangriff ausgebrannt war. Im neuen Häuschen hatte Friedel zuerst noch mit ihren Großeltern, später dann nur mit der Mutter gelebt. Seit deren Tod Mitte der 70er Jahre bewohnte sie es ganz allein. Darin gab es mittlerweile kaum noch ein Durchkommen. Alles war zugestellt mit Sesseln und Stühlen und Tischchen voller Nippes.
Ich lebe ein bisschen anders wie andere Leute. Wenn du das Haus ausräumen lassen sollst, dann ist schon viel Arbeit da.
Überall bei dir steht alles voll. Ne?
Und Wäsche und Kleider und Blusen und Schuhe oder was es ist, Lebensmittel, alles. Ich bin voll.
Friedel war eine kompromisslose Sammlerin. Weil sie in den harten Kriegs- und Nachkriegsjahren den Wert der Dinge zu schätzen gelernt hatte, warf sie ungern etwas weg. Dabei legte sie größten Wert auf Sauberkeit, rühmte sich manchmal, dass sich bei ihr selbst hinter den Bildern kein Staub finde. Aber das Aufräumen fiel ihr schwer. Und es kam ja immer etwas hinzu. Kitschfigürchen aus dem nächsten Laden für Geschenkartikel, Kartons voller Kerzen und Deckchen, daneben Stapel mit Briefen und Unterlagen, paketeweise Servietten und sogar die Wochenblättchen, die gratis im Briefkasten landen. Nun blieben zwischen all den Dingen kaum mehr als Gänge, durch die Friedel ihre breiten Hüften gerade noch hindurchzwängen konnte.
Weil ich jetzt auch ein bisschen dicker geworden bin, sind mir die Stuben jetzt schon zu klein. Jetzt empfinde ich, dass ich überall mit dem Stirt mal anstoße. Zwischen Couch und dem Stuhlsessel, da ist jetzt nur noch so eine kleine Spanne, wo ich da durchgehen kann. Und das habe ich früher alles nicht empfunden. Da konnte ich durchgehen wie nichts. Siehst du, so ist das. Ne?
Auch sonst ließ Friedel nicht viel Raum. Dafür lag ihr das Wohlbefinden des Besuchs einfach zu sehr am Herzen. Erstmal musste tüchtig gegessen und getrunken werden. Sonst war sie enttäuscht.
Möchtest du noch was essen, möchtest du noch was trinken?
War man dann satt, fragte sie wieder und wieder nach, ob's nicht doch noch ein bisschen mehr sein dürfe. Das Gewese ums Essen vergaß sie aber, sobald wir anfingen, über ernstere Dinge zu sprechen.
Aber was ich noch mal gern von dir wissen will, wir haben da ja nie drüber gesprochen, warum hast du denn nie geheiratet?
Hättest du schon längst fragen können, das will ich dir auch sagen. Ja. Ich war früher ja viel auch mit 10 bis zu 20 Jahren im Turnverein gewesen. Und in diesem Turnverein waren zwei Schulkameraden von meinem Bruder, von deinem Vater, Schaumburg und Peetz, die beiden. Und der Peetz hat es eigentlich ganz gut mit mir gemeint. Ich wäre auch mit ihm losgegangen, aber ich habe es vielleicht noch nicht so ernst gemeint mit 15 Jahren. Ich war in einer Weise ein bisschen verspielt, so ein bisschen. Ich mochte wohl Freundschaft halten, aber an was Ernstes habe ich eigentlich da noch gar nicht dran gedacht. Und als die Zeit heranrückte, da hat er sich gemeldet zur Marine und kam aufs U-Boot. U-Boot-Offizier ist er nachher geworden. Und das U-Boot sank. Da war er weg. Sonst hätte ich das vielleicht doch getan. Und der andere, der Schaumburg, der war auch nett, der war auch bei mir mit dem Turnverein und den mochte ich auch ganz gerne und der ist dann im Feld geblieben. Also waren alle beide nette Menschen, die sind weg gewesen und da kriegte ich nicht mehr so den Mut, mich mit irgendjemandem zu befassen. Ich habe wohl junge Männer an der Hand gehabt, das hat mal einer zu mir gesagt, er wollte so gerne kleine Kinder haben und daraufhin habe ich gesagt, doch wohl nicht eine halbe Fußballmannschaft, aber nicht von mir. Und deswegen habe ich eben nicht geheiratet. Ich wäre auch sowieso, was Sex anbelangt, wäre ich auch nicht diejenige welche gewesen. Sag ich ganz offen ehrlich. Nicht so doll. Sag ich ganz offen ehrlich. Wäre ich auch heute noch nicht.
Das hätte ich mir auch nicht gut vorstellen können bei meiner kurzatmigen Tante, die sich nur noch mit Hilfe von Krücken fortbewegte und die meiste Zeit des Tages dösend in ihrem Sessel verbrachte. Aber als Frau mit eigenem Beruf und eigenem Auto war sie wahrscheinlich schon viel früher zur Außenseiterin geworden.
Ich weiß nicht, ob ich jetzt im fortgeschrittenen Alter oder mit 40 Jahren, 50 Jahren, ob ich da den passenden Mann gefunden hätte, das weiß ich nicht. In der Beziehung war ich sehr eigen gewesen. Hier auf der Nachbarschaft war ein Förster gewesen. der Witwer wurde. Gott, oh Gott. Da war Mutter schon kümmerlich gewesen, sind beinahe auf dem Sterbebett, da hat sie zu mir gesagt, kannst du denn nicht den Herrn Förster Nubnau heiraten? Und da sagte ich, ach Mutter, ist das nicht ein bisschen spät? Da war ich Ende der 40er und da habe ich nicht mehr, kein Verdutz mehr. Ich habe ihn auch nicht gefragt, ich habe auch kein Verdutz mehr. Ich wollte lieber alleine bleiben. So ist das gewesen. Also ich habe in jungen Jahren nicht das bekommen, was ich mir so erträumt hatte.
Damit teilte Friedel das Schicksal vieler Frauen ihrer Generation. Millionen Männer waren im Krieg gefallen und die Überlebenden kamen schwer traumatisiert aus Krieg und Lagern zurück. Da war es für Frauen durchaus eine Option, allein zu bleiben.
So. Gut, dass ich den Wagen hier unten habe und nicht hier oben.
Nachmittags fuhr Friedel mit mir zum Grab meiner Großmutter, ihrer Mutter. Neben ihr wollte sie beerdigt werden, wenn es dann soweit sei.
Siehst du. Und der Wagenschlüssel?
Weiß ich nicht. Unter dir.
Raus.
Kommst du nicht ran?
Wieder raus.
Mist.
Friedel. Immer vergessen, immer alles vergessen. Ganz weit weg. Muss ich wieder aufstehen. Schande. So eine Schande ist das, dass die Friedel an nichts denkt. Unerhört. Hey, wer weiß, wo das ist. Ui. Guck mal, was doch unter meinem Po. Hier, Friedel, hier, Mensch. Gib dir mal Mühe mit 80 Jahren, das hört ja wohl bald auf. Bein rein und denk gar nicht los. Ja, so gehe ich mit mir um, wenn ich alleine bin. Nicht an. So, es geht los. Damit ich gut runterkomme. Ich kann nicht mehr so gucken wie früher, weißt du?
Ja.
Es ist nicht mehr so. Da muss ich schon sehr langsam runterkommen. Guck mal nach rechts.
Das ist frei.
Ja. Hier ist auch frei. So, nun fahren wir geradeaus gleich. Sozusagen die Waldstraße entlang. Bis unten runter. Bis zum Bahngleis. Und noch weiter müssen wir geradeaus fahren. Immer geradeaus.
Mit Friedel Auto zu fahren, war ein Abenteuer für sich. Die ganze Zeit über ermahnte sie sich, gab sich Befehle, rief sich zur Ordnung. Ob es ihr Alter war oder mangelndes Talent, vermag ich nicht zu beurteilen. Wahrscheinlich kam beides zusammen. Ein örtlicher Taxifahrer erzählte mir später mal, dass man sie im Dorf Oma Kresch getauft hatte.
Pass mal auf.
Da kommt einer, ja? Warte mal, da kommt einer. So, jetzt ist frei.
Ist frei?
Ja, hattest du mich nicht gehört? Ich hatte gesagt, es kommt einer.
Ja, das habe ich aber gehört. Ich habe ihn aber nicht gesehen, du hast es gesagt.
Mhm.
Folgedessen habe ich angehalten. Ich habe es gehört. Zack, schnell, so, gut. Schön, wenn man ein Auto hat, nicht?
Ja.
Ich weiß gar nicht, wie glücklich man ist, wenn man Auto fahren kann und wenn man ein Auto hat, dann ist man fast Kaiser. Ganz glücklich. Bin auch froh, dass ich es damals gelernt habe. Bin ich heute noch froh drum.
Das eigene Auto hatte ihr die Flucht aus dem Dunstkreis der Mutter ermöglicht. Und seit sie bei Glatteis vor ihrem Haus gestürzt war und sich den Oberschenkelhals gebrochen hatte, war sie umso mehr auf den Wagen angewiesen. Aber das ging jetzt auf ein Ende zu. Friedel hatte zwei Unfälle verschuldet und den herbeigerufenen Polizisten waren Zweifel an ihrer Fahrtüchtigkeit gekommen. Nun rückte ihr die Straßenverkehrsbehörde auf die Pelle.
Unheimlich viel Briefe. Die waren alle nicht so nett abgefasst. Die waren alle so abgefasst, als wenn ich als wenn ich eine ganz große Verbrecherin wäre, als wenn ich plemplem wäre, so weiter, nicht so ungefähr. Ich kann sie dir noch zeigen, die liegen da alle und waren alle nicht so nett abgefasst.
Ja, zeig mal.
Ja, die sind da unter dem Kasten. Und da sind gebündelt. Ja, das sind sie.
Sehr geehrte Frau Rollhäuser, mir liegt eine Mitteilung der Polizeiinspektion Heide vor, wonach Sie am 01.01.2005 in Scharfstedt einen Verkehrsunfall verursacht haben sollen. Bei der anschließenden polizeilichen Vernehmung hinterließen Sie einen körperlich gebrechlichen Eindruck. Sie hatten Schwierigkeiten, Ihrem Fahrzeug zu entsteigen bzw. anschließend wieder beim Einsteigen. Sie benutzten auch eine Gehhilfe. Aufgrund des geschilderten Sachverhalts bestehen ernsthafte Zweifel an Ihrer weiteren Eignung zum Führen von Fahrzeugen. Zur Vorbereitung meiner Entscheidung über die Entziehung bzw. Beschränkung der Fahrerlaubnis oder die Anordnung von Auflagen ordne ich hiermit unter Hinweis auf § 46 Ihre Untersuchung durch das Gesundheitsamt an.
Das ist alles Quatsch, das kann ich ja noch. Quatsch.
Ein ganzes Paket mit derartigen Briefen hatte Friedel geschnürt. Diese Korrespondenzen zogen sich auch deswegen hin, weil sie zunächst gar nicht einsah, dass ihre Fahrkünste in Frage gestellt werden könnten.
Über alles, was Sie schreiben, ist Quatsch.
Aber das Amt saß natürlich am längeren Hebel.
Ich bitte Sie daher, mir binnen der nächsten 4 Wochen ein augenärztliches Gutachten sowie Stellungnahmen eines Kardiologen und Orthopäden vorzulegen. Meine weiteren Entscheidungen werde ich nach Eingang dieser Beurteilungen unaufgefordert mitteilen.
Quatschkram. Soll mich doch in Ruhe lassen. So. Ab. Kommt kein Otto. Und ich kann fahren. Wie ich möchte. Ich kann doch noch Auto fahren, nicht? Ist doch noch nicht so schlecht, nicht? Du hast nicht gemerkt mit dem Schalten, das hast du nicht gemerkt, nicht?
Was mit dem Schalten?
Vom Rückwärtsgang auf den, im Leerlauf auf den ersten Gang, vom ersten auf den zweiten auf den dritten oder wenn man wieder zurück muss auf den zweiten, da habe ich bisher so noch keinen Fehler gemacht.
Nee.
Das ging doch alles reibungslos, oder?
Das ging reibungslos.
Siehste.
Die hinzugezogenen Fachärzte jedoch bestätigten die behördlichen Zweifel an Friedels Fahrtüchtigkeit. Und so kam am Ende der blaue Brief.
Sehr geehrte Frau Rollhäuser, Ihre sehr eingeschränkte Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen haben Sie mir durch die ärztlichen Stellungnahmen nachgewiesen. Ihnen kann die Fahrerlaubnis zunächst bis zum Ende des Jahres 2005 unter Zurückstellung von nicht unerheblichen Bedenken belassen werden. Da Sie mir schriftlich mitgeteilt haben, dass Sie ohnehin diesen Zeitpunkt zum Anlass nehmen, freiwillig auf Ihre Fahrerlaubnis zu verzichten, erwarte ich im Dezember 2005 die Übersendung Ihres Führerscheins mit einer entsprechenden schriftlichen Erklärung.
Führerschein kriegen Sie nicht. Den werde ich aufbewahren. Was wollen die mit dem Führerschein? Nix, auch vernichten. Dann kann ich ihn ja auch behalten.
Für den Fall, dass Sie sich noch anders entscheiden, werde ich im Januar 2006 eine umfangreiche Eignungsbegutachtung durch einen Arzt für physikalische und rehabilitative Medizin mit verkehrsmedizinischer Qualifikation anordnen.
Quatsch. Was soll denn das? Brauche ich nicht. Gehe ich auch nicht hin. Ich will nicht den Idiotentest weiter mitmachen, das sehe ich nicht ein. Ich will auch zu den beiden Ärzten nicht hin, das ist Quatsch. Wenn ich nicht will, dann will ich nicht. Und dann wird der Wagen abgemeldet.
Dabei wusste Friedel nur zu gut, dass sich damit alles ändern würde.
Ich kann nirgends mehr hin. Ich komme nicht mehr zum Geburtstag. Ich komme nicht mehr zum Kaffeetrinken nach Hochdonn, was ich so gerne getan habe, oder am Kanal die Schiffe mir begucken und überhaupt zum Geburtstag zu den Leuten. Das fällt alles flach, auch nicht einkaufen, nichts. Das ist natürlich eine ganz große Umstellung. Gar nicht so leicht.
Aber noch hatte Friedel ihr Auto und noch sollte es flott gehen.
Los, hopp, hopp.
siehst du. So macht Tante Friedel das.
Ich hab mein Schwert. Das kann ich dir nur sagen. Werde bloß nicht alt. Das ist nix. So. Nun muss ich dich mal ein bisschen einhaken, wenn es irgendwie geht. Und jetzt können wir gehen. Gott, hier bin ich immer alleine hergegangen. Gott, oh Gott.
Nach ein paar Schritten schon war Friedel aus der Puste.
Dieses hier, dieses Grundstück, was du jetzt siehst, links, das gehört schon zum Altersheim Möller. Also wenn deine Tante dahin müsste, dann könnte sie hier auch noch spazieren gehen.
Dann hat sie es ja nicht mehr weit zum Friedhof.
Nee. Nee. In jeder Weise nicht. Das war gut gesagt. Das war ein schöner Witz.
Damals wussten wir noch nicht, dass sie in diesem Heim tatsächlich ihre letzten beiden Jahre verbringen sollte. Noch traute ich mich, solche Witzchen zu machen.
Friedel, hast du denn Angst vorm Sterben?
Angst? Schon, im gewissen Sinne. Aber wenn das schnell geht, dann ist es ja erledigt. Merkst du ja nichts mehr. Dann ist es nicht schlimm, aber sollst du so dahin siechen wie hier in diesem Heim, dann weiß ich nicht recht. Und wenn man dennoch seinen vollen Verstand hat, du, das weiß ich nicht. Was hier ist ja alles Rasenfläche. Es waren alles Gräber sonst. Mein Gott. Donnerwetter. Ich bin ja lange nicht hier gewesen. Aber ich komme hier ja auch her. Das ist es.
Das Grab meiner Großmutter. 1975 war sie gestorben.
Aber es ist doch schön. Ne? Ist ordentlich.
Ja. Friedels Mutter hatte zu Hause ein strenges Regiment geführt. Später, als sie hinfällig wurde, sah Friedel es als ihre Pflicht an, sich um ihre Pflege zu kümmern. Vielleicht auch, sich zu opfern. Für einen Mann jedenfalls blieb da kein Platz.
Manche hatten sich mal geäußert im Schwimmbad. Ich bin ja gerne zum Schwimmen gegangen und haben sich dann mal ganz nett geäußert. Sie hätten mich wohl gerne gehabt, aber ich wäre immer behütet worden. Großmutter lebte ja noch, meine Mutter lebte noch und ich habe ja immer den Sinn gehabt, zu Hause zu bleiben und du musst die beiden zu Ende bringen, Großmutter sowohl wie Mutter.
Der Mutter war es nur recht, dass sich die Tochter in ihr Jungferndasein fügte. Vielleicht war dieser Werdegang auch schon früh in der Rollenverteilung der Geschwister angelegt. Mein Vater, der ältere Bruder und Stammhalter, galt immer als der Schlaue, dem alles leicht fiel. Er sollte studieren und es zu etwas bringen. Friedel dagegen tat sich schon in der Schule eher schwer und schien in der Familie ganz gut aufgehoben.
Mutter war das willkommen, dass die Tochter zu Hause war. Ich war ja eigentlich im gewissen Sinne immer das Kind. Und da haben sie sich nicht mehr drum gewühlt, da waren sie selbst nachher verheiratet, die mit mir gebadet haben. Das war das Ende vom Lied, nicht? Und da habe ich diesen und jenen mal kennengelernt und so weiter und manchmal auch Typen dabei gehabt, wo ich sagte, lieber Gott, nicht? Und wenn ich einen Mann gerne hätte haben wollen, nur einer, der ein bisschen lieb ist, der ein bisschen liebsam ist, kein Mann, der trinkt, kein Mann, der dauernd raucht und so weiter, sondern der ein klein bisschen auf eine Frau eingeht. Mehr wollte ich gar nicht. Wollte wohl für sorgen, aber nicht so, nicht? Ein bisschen nett. Das war mein Sinn gewesen.
Unter all den Dingen, die sie später in ihrem Haus zurückließ, fand ich ein Foto von Friedel, auf dem eine ausnehmend hübsche junge Frau zu sehen ist. Aber das hatte ihr nichts genützt. Vielleicht war sie auch zu anspruchsvoll für jene Zeiten.
Ich wollte mal einen Mann haben, der einwandfrei ist, den ich allein haben wollte. Und nicht immer einen Verheirateten. Und an mich sind nachher immer mehr Verheiratete rangekommen. Und das Eigenartige ist, meistens Bäcker. Bäckermeister, also Bäcker. Ganz komisch. Immer meistens Bäcker. So dass mein Großvater sagte, Friedel, denke dran, denn hast du nachher ganz viel zu tun. Dann musst du das Geschäft machen, dann musst du Leutestuben, damals war es ja noch Leutestuben machen und du musst kochen. Denke dran, ob du das schaffen kannst.
Gesellen und Lehrlinge wohnten damals im Hause des Meisters, Kost und Logis frei.
Wurden mir die Augen geöffnet. Wenn ich das nicht schaffen kann, lieber nicht.
Um das Wohlergehen der Angestellten musste sich die Bäckersfrau ebenso kümmern wie um den Laden und natürlich die Kinder.
Ich mochte lieber einen haben, so ein Privat- oder einen Beamten oder so ein Privatmensch, nicht? Auch keiner, der ein Geschäft hatte, auch nicht. Lieber privat. So ein Beamten und so weiter, nicht? Der morgens geht und dann wiederkommt und dann ist gut. So einen hätte ich lieber gehabt, nicht?
Ich erinnere mich, dass auch mein Vater dazu beitrug, dass Friedel allein blieb. Auch für ihn war das gewiss am bequemsten, wusste er doch die alte Mutter damit in guten Händen. Irgendwann, da lebte meine Großmutter noch, hatte Friedel offenbar Bekanntschaft mit einem Mann türkischer Herkunft gemacht. Mein Vater kannte diesen Mann nicht, fühlte sich gleichwohl bemüßigt, seine Schwester scharf zurechtzuweisen. Ein solcher Habenichts konnte es doch nur auf das Haus abgesehen haben.
Und deswegen war ich vorsichtig und habe lieber gesagt, lieber nicht. War auch nett gewesen, aber lieber nicht. Sieh, so ist das gewesen. Gut. Jedenfalls bin ich auch so gut gefahren. Ich hätte auch keinen Mann gern haben wollen, der so doll für Sex ist. Auch nicht. Lag nicht drin, in meiner Natur nicht. Wenn ich auch mit 20 Jahren temperamentvoll war, bin ich ja gewesen. Aber Verhütungssachen gab es nicht. Pille gab es.
Der Hustenanfall wollte bei diesem Thema gar kein Ende nehmen.
Damals gab es das nicht.
Ich klopfte Friedel vorsichtig auf den Rücken.
Und deswegen war ich vorsichtig, mit einem Mann aufs Ganze zu gehen. Da habe ich Angst gehabt. Die Mutter kümmert sich nicht um das Kind, meine Mutter nicht, deine Großmutter nicht. Ich hätte das Kind alleine groß machen müssen und dennoch mit finanziell, das lag nicht drin, der ich Fußpflege machen müssen und fürs Kind sorgen, dass wir gar nicht zeitlich überhaupt gar nicht drin gewesen. Das hätte ich nicht gekonnt.
Ende der 50er Jahre hatte Friedel in Hamburg Fußpflegerin gelernt und bald darauf auch den Führerschein gemacht. Mein Vater überließ ihr günstig seinen ersten VW Käfer und seither war sie Tag für Tag über die Dörfer gefahren, um den Bauern die Füße zu machen, wie sie das nannte. Das war hart verdientes Geld, aber sie war finanziell unabhängig, entkam tagsüber der Kontrolle ihrer Mutter und sie war nie allein. Für große Sprünge allerdings hatte es nie gereicht.
Ich bin froh, dass ich durchgekommen bin, dass ich jetzt alles bezahlen kann und ich will nicht mehr sparen mit 80 Jahren. Wozu, für wen? Das sehe ich nicht ein. Ich habe keine Reise gemacht, nicht nach Süddeutschland. Ich habe keine Reise gemacht nach Mallorca, wo die alle hinreisen. Mit dem Flugzeug habe ich nicht gemacht. Ich habe immer ans Haus gedacht, dass das in Ordnung kam. Und das ist jetzt auch in Ordnung. Gott sei Dank. Und dann bin ich schier und dann kann ich jetzt mit meinem Geld machen, was ich will. Und das tue ich auch. Bin ich niemandem was schuldig. Niemandem. So, Auto kommt nicht, ne?
Nee.
Jetzt geht's hier längs, in die Einsamkeit.
Ich hatte Friedel gebeten, mich zur Fußpflege mitzunehmen. Sie hatte bei einer Bauernfamilie angerufen, die sie zu ihren treuesten Kunden zählte und mir signalisiert, dass ich willkommen sei.
Das ist in da, wo beinahe Hund und Katz sich Gute Nacht sagen. Einsam.
Am späten Nachmittag brachen wir auf. Zunächst ging es ein ganzes Stück durch finsteren Wald.
Da kannst du mal sehen, wo deine Tante überall hin kutschend, nicht?
Dahinter lag Nebel über dem flachen Land. Die Nacht brach herein. Auf den schmalen Landstraßen war kein Mensch unterwegs.
So, muss ich erst mal sehen, ob ich auch richtig gefahren bin. Das ist immer so eine Sache.
Friedel hatte alle Mühe, in der Dunkelheit den Weg zu finden.
Oh Gott, hab ich mich verfahren etwa? Doch wohl nicht.
Ich konnte ihr auch nicht wirklich helfen. Nur ruhig Blut.
Ich bin hier rüber gefahren. Muss ich hier rüber? Moment mal. Hier rüber muss ich nicht. Ich muss hier umdrehen. Das ist, wenn man im Dunkeln fährt, das ist nicht so schön. Ich muss ein kleines Stück wieder zurück, aber es macht ja nichts. Guckst du, ob ich richtig einschlage?
Sehr gut. Nicht so scharf, nicht so scharf.
Schweiß trat ihr auf die Stirn.
So.
Guckst du? Ist,
ja, ja.
Mensch, lud mir an Land. Jetzt lass mich aber an Land, Mensch. Friedel.
Als ob wir in einem führerlosen Boot auf hoher See dahintrieben.
Oh, du bist doch richtig gefahren. Oder bin ich nicht richtig gefahren? Gott, lieber Himmel.
Nachdem wir uns zweimal verfahren hatten, erreichten wir im dritten Anlauf schließlich den Hof.
Na, Moment. So. Ah, wir sind schon ein bisschen besser geworden mit dem Laufen, ne?
Ein bisschen besser ist es geworden, ja. Weil ich hätte es gern noch besser. Ach, Stummel, bist du da? Stummel, da bist du hier. Oh, ja.
Friedel wurde freudig vom Hund begrüßt.
Guten Abend. Direkt.
Ja. Ja, so. Ach, Sie, guten Abend. So, dann wollen wir mal rein. Ja. Ja.
Ein alter Hase in die Elche.
Vorsichtig anfassen. Noch so. Ganz kaputt gehen. Ganz vorsichtig aufmachen.
Dankeschön.
Wir sehen
Darf
uns ja Weihnachten
nicht.
Ja, aber wir sehen uns Weihnachten ja nicht.
Nee, genau.
Und darum habe ich Ihnen gleich was mitgebracht.
Oh, was schön.
Ja. Ist doch nicht süß? Kleines Andenken. Hör mal zu, das ist Handarbeit. Das darf nicht kaputt gehen.
Ach so.
Ich habe extra den Preis dran gelassen, weil ich wusste, das war nicht ganz billig. Sonst macht man das ja ab.
Na,
und Sie will jetzt mal ran?
Ja, nicht unbedingt. Aber meine Eltern haben das weiter empfohlen.
Ja, dann wollen wir mal sehen, was los ist.
Ja, also nicht so viel, aber das ist nervig. Das nervt mich schon ein bisschen länger. Ich pulle immer dran rum, es geht nicht, aber nicht weg.
Friedel hatte sich eine weiße Schürze umgebunden und nun lag der Fuß der Tochter in ihrem Schoß.
Können Sie das sehen? Das ist so ganz ekliger Kram.
Mann.
Das vergrößert sich auch.
Och Mensch, ich komme hier doch nur noch schon immer.
Ja, aber ich denke ja immer, das geht schon alleine weg.
Das tut ja nicht nötig.
Nein.
Das geht so wieder.
Da habe ich auch keine Zeit.
Hat sie gemeint.
Ja.
Was von alleine kommt.
Und letztes Mal jaulte sie wieder. Und da habe ich gesagt, wenn sie kommt, dann kommst du doch gleich mit rein.
Also Sie brauchen keine Angst zu haben, wenn ich das Messer benutze.
Ja, gut, wenn Sie meinen.
Ja.
Ist ja alles in Ordnung.
Ja.
Mal, wenn er weiter muss schreien, dann guck mal. Wenn er schmerzt, muss er schreien, aber auch liegt er.
Ja.
Sonst hört sie das nicht.
Friedel war nicht zimperlich. Doch nach genauerem Hinsehen entschied sie sich diesmal gegen das Messer und setzte auf andere Kräfte.
Sag ich ganz offen ehrlich, ich bespreche das.
Aha. Das machen Sie auch?
So. So, erstmal kein Wasser dran.
Gut.
Heute bestimmt nicht.
Nee, gut.
Damit werden Sie abgetan.
So gut. Und haben Sie da schon mit guter Erfahrung gemacht mit Warzenbespreche? So?
Mitunter geht's schnell, mitunter geht's sehr langsam. Das ist unterschiedlich. Mhm. Eine Rose geht bei mir viel schneller.
Eine Gürtelrose?
Ja, mache ich lieber besprechen.
Ja.
Und die Warze weiß ich nicht, wann sie verschwindet.
Irgendwann kam dann doch das Gespräch auf die etwas ungewohnte Situation, dass Friedels Begleiter nicht nur zuschaute, sondern auch mit seinem Mikrofon alles belauschte.
Was machen Sie sonst beruflich?
Ich arbeite fürs Radio.
Ach so.
Da kommt ein Radio.
Was?
Du kommst ein Radio.
Nein.
Ja.
Ach, sind die Reporter irgendwie?
So ähnlich, ja.
Ach so.
Nun stellte sich heraus, dass Friedel mich zwar angekündigt, aber nicht erklärt hatte, was ich wollte.
Das machen Sie
auch nicht so gewusst.
Nö.
Ich wusste auch nicht, dass das ein Reporter. Ich wusste wohl, dass du im gewissen Sinne ein Erzähler bist.
Ja.
Das habe ich so gewusst. Aber dass du im gewissen Sinne arbeitest als Reporter, das habe ich nicht gewusst.
Was wir hier geredet haben, das kommt rein.
Ja.
Und damit war das Thema durch. Eine freundliche Familie. Nicht so kompliziert. Nur an den Füßen.
Mach die Tür zu.
So, ich muss noch ein bisschen weiter rein. So, wenn das nicht. Entweder ich komme oder sie kommt.
Einer muss kommen.
Ja.
Nach der Tochter kam erst die Mutter und schließlich der Vater an die Reihe.
Aua.
Das ist ein echtes Hühnerauge, was schon tiefer gegangen ist. Deswegen gehe ich da auch mit dem Skalpell dabei.
Ja, habe ich mir gedacht.
Ich schneide es, versuche es direkt rauszuschneiden. Mal links rum, mal rechts rum.
Ich möchte Ihnen ja auch gerne helfen.
Jo, das weiß ich ja. Erstmal ein bisschen schön quälen und dann
helfen. Ja.
Aua. Also ja, ist gut, ist gut.
Ich selbst habe meine Füße Friedel nur einmal anvertraut. Ich will es nicht beschönigen. Die Behandlung war so grob, wie ihr Handschlag hatte vermuten lassen. Sie wiederum mokierte sich über meine Wehleidigkeit. So war ich heilfroh, dass sie nicht auf Wiederholung drängte.
So, ich habe das jetzt erstmal so weit glatt.
Haben Sie schon Abendbrot gegessen?
Nee, noch nicht.
Machen wir, wenn wir fertig sind.
Ach gut.
Friedel hatte mir zuvor schon angekündigt, dass es wohl auf ein Abendbrot hinauslaufen würde. Das gehörte sozusagen dazu, war Trinkgeld und Belohnung.
Ach gut. Aber da trinke ich auch was davon. Schöne Kuhmilch ist auch was Herrliches. Und so schön hat sie das alles gemacht. Mein Gott.
Beim Essen und Trinken war Friedel immer mit Begeisterung dabei.
Das Lob muss ich Ihnen geben. Ich trinke schon mal.
So, na guten Appetit.
Das war Schönes.
Meine Eltern waren über Friedels Leidenschaft fürs Essen immer wieder mal hergezogen.
Die musst du mit Genuss essen, weißt du Bescheid.
Für meine Mutter stand außer Frage, dass es Friedel einfach an Selbstbeherrschung fehlte. Kein Wunder, dass sie immer dicker wurde.
Schön, ne?
Stets behandelte sie die Schwägerin mit der Herablassung der Bürgersfrau, die sich aufgrund ihrer Bildung für etwas Besseres hält. Immer gab es etwas auszusetzen. Wahrscheinlich war ihr Friedel peinlich.
So.
Zu ungebildet, zu naiv, zu ländlich. Eine Verwandtschaft unter Niveau.
Kriegst nicht bald so schnell wieder solche Eier.
Die schmeckt anders. Ne? Nicht so nach Mehl.
Von Friedels Warte aus wiederum stellte sich die Sache anders dar.
Schön, ne?
Mein Vater lebte weit weg und ließ die Beziehung zur Schwester auf Sparflamme köcheln. So hatte Friedel außer der Mutter eigentlich keine Familie.
Wenn sowas Schönes ist, der Käse war gut und die Wurst war sehr schön und nicht so furchtbar fett. Und eigene Eier und eigene Milch, was willst du denn? Das ist doch schon was Schönes.
Auch wir Kinder zeigten kein Bemühen, den Kontakt zu dieser alten Jungfer im fernen Norden zu pflegen, wo die Orte so seltsame Namen trugen wie Tenzbüttel, Gokels, Bunsow oder Schrumm. Mit Familie hatten wir, je älter wir wurden, immer weniger im Sinn. Und später, als junge Großstädter, wollten wir ungebunden sein. Nichts war uns fremder als ein Leben, in dem Pflichterfüllung an erster Stelle stand.
Ich bin sonst nicht so doll für Käse und Wurst, auch nicht übermäßig. Aber wenn es sowas ist, mache ich es aber doch. Gehe ich doch dabei. Und die Milch hat auch immer solche schöne Farbe.
Ja.
Merkt man.
Da waren Friedel die Einladungen bei den Kunden umso willkommener.
Großvater war der Erste, der starb. Dann kam Großmutter, deine Urgroßmutter. Und dann kam die Großmutter. Und als die nachher gestorben war, dann habe ich von euch wenig gehört. Und das war eigentlich sehr traurig. Da war ich traurig. Ich weiß nicht warum, aber ich war traurig. Das war ein bisschen ab. Ich sage offen ehrlich, das war viel. Weder Ostern noch Weihnachten noch zu meinem Geburtstag noch nicht mal einen Anruf zu kriegen. Das fand ich nicht schön. Sage ich offen ehrlich, das fand ich nicht schön. Da war ich übertraurig drüber, dass es so geschah. Warum, weiß ich nicht. Aber du hast gesagt, ihr werdet nicht für die Familie gewesen. Ist alles gut und schön. Aber ich bin ja die einzige Schwester von eurem Vater gewesen. Die einzige von eurem Vater. Aber ob ich ehrlich sprechen soll zu dir, weiß ich nicht. Aber mach den Apparat erstmal aus.
Sonst mir war unangenehm, wie sie mit uns abrechnete. Aber sie hatte recht. Jahrelang hatten wir sie nicht einmal angerufen. Obwohl zu Weihnachten immer diese voluminösen Pakete kamen, die Adresse mit Friedels etwas krakeliger Schrift aufgemalt. Darin fanden sich, sorgfältig verpackt, allerhand Dinge, die gut gemeint waren, aber unweigerlich von vergangenen Zeiten, von Krieg und Nachkrieg erzählten. Eine Dose mit Würstchen, Hering in Tomatensoße, Pfirsiche in Dosen, dazu Marzipan und Schokolade. Und immer ein oder zwei Staubfänger, auf denen Friedel gern das Preisschildchen kleben ließ, damit man sah, dass es nichts Billiges war, dass sie keine Ausgabe scheute. Ich holte Friedel ein Taschentuch und sie beruhigte sich wieder.
Ob das mit der Mutter zusammenhing, ich weiß es nicht, aber deine Mutter hat mir mal auf dem Weihnachten ganz gehörig die Leviten gelesen, Vater auch. Und daraufhin bin ich nie mehr wieder nach Münster gefahren. Nie, kein Weihnachten, nie. Nie wieder. Erst hat Vater mir vorher die Leviten und dann das letzte Mal hatte denn deine Mutter das gemacht. Und als ich dann wieder da war, da habe ich gesagt, Heinz, ich will dir mal was sagen. Und deine Frau hat mir vergangenes Jahr zu mir gesagt, ich wäre eine kleine Fresserin. Ich mochte gern essen, ja sicher mochte ich gerne essen. Und früher mochte ich auch gerne naschen, sage ich offen ehrlich. Habe früher mehr genascht wie heute. Viel mehr, das stimmt. Aber das ist so meine Art gewesen. Ich bin ja rausgekommen auf Vaters Großmutter. Wenn ich dir ein Bild zeigen würde, würdest du sagen, ja, Friedel, du kannst ja auch nicht anders sein.
Was siehst du denn gerne? Wollen wir mal sehen.
Auch bei Friedel endeten die Tage vor dem Fernseher.
Das ist ja Pilawa, der ist so nett. Das ist Rieu, der große Geiger von Holland. Kennst du doch?
Nee.
Was?
Nun stellte sich heraus, dass ich es war, der keine Ahnung hat.
Ach, Kind, der ist doch so bekannt. Der Walzerkönig.
Der Walzerkönig?
Ja, das ist Rieu. Da, lassen wir mal an, mal sehen, was er tut und was er macht. Müssen wir mal anlassen. Guck mal. Nimm ein kleines Kind. Ich will mal eben sehen.
Ja.
Nimm mal zwei. Auch nichts Besonderes. Vier. Da gibt's Raten. Das ist mit Günter Jauch. Da ist er. Willst du das sehen?
Jetzt bräuchte ich den 50-50.
Habt ihr sowas nicht in Berlin? Das Raten?
Ja, aber wir gucken sowas nicht.
Ich kann auch mal umschalten, was der Rieu macht. Augenblick mal. Eins. Da. Da ist er. Rieu. Der große Geiger. Das ist der Walzerkönig. Da. Und das ist ein Orchester. Und das ist einer von Holland. Ist in Holland zu Hause. Niederlande. Kannst du dir das mal angucken? Guck mal, wie voll das da ist. Nicht?
Schwarze Augen, André Rieu.
So.
Auch André Rieu geht jetzt mit Clara und auch mit Uschi nach hinten in den Backstage-Bereich, wo sie etwas zu trinken haben, wo sie sich unterhalten können, wo sie noch ein bisschen Walzer üben können. Ich denke, das ist unsere Möglichkeit, um auch mal nach hinten zu schalten.
Ach so.
Um mal zu schauen, wie es dort aussieht. Sie wissen ja, wie es bei den Stars ist. Sex, Drugs, Rock'n'Roll, Drugs. Herr Rieu kommt aus Holland, da ist viel mehr erlaubt als bei uns. Mal schauen, ob da alles
gut geht.
Die Stimmung ist gut.
Friedel erwies sich als leidenschaftliche Zapperin, als ob sie sich vergewissern wolle, dass sie noch alle da sind, da im Fernsehen. Bis sie schließlich auf ihrem Sessel mit den vielen Kissen einschlummerte. Und weil der Sessel so gemütlich war, sparte sie sich später auch die Mühe, die Treppe in ihr Schlafzimmer hochzusteigen. Irgendwann schleppte sie sich nochmal aufs Klo, machte den Fernseher aus und schlief dann einfach in ihren Klamotten auf dem Sessel weiter. Zähne putzen, waschen, all das hatte bis zum nächsten Morgen Zeit. Bei Friedels Feier zu ihrem 50-jährigen Berufsjubiläum machte ich die letzten Aufnahmen. Da war sie bereits Mitte 80. Mein Bruder und ich hatten angefangen, uns um ihre Angelegenheiten zu kümmern, weil sie es selbst nicht mehr schaffte. Der Führerschein war längst weg und eigentlich waren solche Veranstaltungen zu viel für sie. Schweißperlen standen ihr im Gesicht, aber es musste gefeiert werden.
Liebe Gäste, ich freue mich, dass Sie gekommen sind und hier schöne Stunden verbringen wollen. Und für die Geschenke bedanke ich mich ebenfalls. Außerdem freue ich mich sehr und bedanke mich auch sehr zu meinen beiden Neffen, dass die von außerhalb herangekommen sind. Freue ich mich auch. Und so wünsche ich euch allen guten Appetit und ich will hoffen, dass wir schöne, frohe Stunden haben, auch ohne Musik.
Also.
Ein flacher Klinkerbau neben dem Sportplatz. Hinter der Gaststube ein großer Saal, Gardinen vor den Fenstern und Zimmerpflanzen. Beim letzten Mal, zu ihrem 80. Geburtstag, hatte Friedel noch einen Musiker engagiert. Einen kleinen Mann mit einem großen Keyboard. Als ich näher getreten war, hatte ich entdeckt, dass er das Tastenspiel nur mehr oder weniger simulierte und in Wirklichkeit CDs einlegte. Und getanzt hatte auch niemand. So hatte Friedel diesmal auf Musik verzichtet.
Wir feiern heute das 50. Dienstjubiläum, weil ich 50 Jahre Fußpflege gemacht habe. Und so haben wir hier in Tenzbüttel um 12 Uhr haben wir uns hier eingefunden und haben schön Mittag gegessen unter der Köchin Frau Heuer. Und sie hat so sehr schön gekocht und es gab falschen Hasen mit einer schönen Soße, mit Blumenkohl und Kartoffeln und Kroketten. Und hinterher gab es einen echten Zitronenpudding und alle waren davon begeistert, das ganze Essen soll schön gewesen sein. So, das war das.
An der U-förmig angeordneten Tafel saßen alte Damen und Herren und schauten uns Fremde mit großen Augen an. Freundlich, erst etwas steif, was sich aber mit der Zeit und dem Wein lockerte. So sehr die ganze Szenerie für uns ein Kulturschock war, galt das natürlich auch umgekehrt.
Ich habe die Ansprache so gehalten, dass ich mich bei allen meinen Gästen bedankt habe für die Geschenke und dass sie gekommen sind zu meiner Einladung. Das war mein Prinzip, weshalb ich die Rede hielt. So war das. Wer würde das tun? Ich habe ja vollkommen frei gesprochen. Vollkommen frei. Das ist auch gut. Ohne Spickzettel. Das lernt man allmählich. Im Laufe der Zeit. Je mehr du eingeladen wirst, desto freier wirst du. Nachher, wenn der Kaffee kommt, dann werde ich euch noch ein Stück vorlesen. Das ist immer das Bravourstück, was zu jedem Fest bei mir aufgetischt werden muss. Das ist so hübsch. So, ich lese Ihnen ein schönes Lied vor, viele kennen es. Es heißt Ein schöner Tag. Es singt Lena Valaitis. Da heißt es: Ein schöner Tag ward uns beschert, wie es nicht viele gibt, von einer Freude ausgefüllt und Sorgen ungetrübt. Mit Liedern, die die Lerche singt, so fing der Morgen an. Die Sonne schenkte goldenen Glanz dem Tag, der dann begann. Ein schöner Tag voll Harmonie ist wie ein Edelstein. Er strahlt dich an und ruft dir zu, heut sollst du glücklich sein. Und was das Schicksal dir auch bringt, was immer kommen mag, es bleibt dir die Erinnerung an einen schönen Tag.
Irgendwann ging es nicht mehr im eigenen Häuschen. Die Ärztin diagnostizierte eine bedrohliche Wasseransammlung in den Beinen und überwies Friedel sofort in ein Krankenhaus. Außerdem stellte sie Zeichen körperlicher Verwahrlosung fest. Als es darum ging, wer sie nach der Entlassung aus dem Krankenhaus betreuen würde, beschlossen wir Neffen, ihr zunächst vorübergehend einen Heimplatz zu besorgen, auch um sie ein bisschen unter Menschen zu bringen. Und weil wir schließlich fanden, dass sie da besser aufgehoben war als zu Hause, sollte es dabei bleiben. Anfangs fauchte sie mich immer mal an. Wir hätten uns im Einvernehmen mit der Ärztin das Haus unter den Nagel gerissen. Sie konnte ziemlich garstig sein. Dabei hatte sie uns das Häuschen schon Jahre zuvor überschrieben und sie wusste auch, dass es nicht ewig unbewohnt in der Gegend herumstehen konnte. Nach und nach gab sie den Widerstand gegen ihr neues Dasein auf. Na ja, hieß es dann, wenn ich sie besuchte. Sie könne nicht klagen. Eigentlich werde sie im Großen und Ganzen gut behandelt. Mit den anderen Bewohnerinnen dagegen hatte sie es manchmal schwer. Die alten Damen pflegten beharrlich ihre Fäden. Einmal kam es zum Streit, weil ich mich, ohne es zu ahnen, im Gemeinschaftsraum auf einen Stuhl gesetzt hatte, den eine andere Bewohnerin aus Gewohnheit für sich beanspruchte. Als sie mich auf ihrem Platz erblickte, schrie sie Friedel an, woraufhin diese zornig ihre Limonade auf den Boden kippte. Am Nebentisch tuschelten daraufhin zwei Damen so laut, dass jedes Wort deutlich zu hören war, Friedel benehme sich mal wieder ganz unmöglich. Ich stellte fest, dass sich alte Menschen gegenseitig wenig gönnen und war jedes Mal froh, wieder weg zu sein. Bis zum nächsten Besuch. Friedel wurde immer stiller, bis sie schließlich völlig verstummte und mich nur noch mit großen Augen anschaute. Sie erkannte mich zwar noch, nickte auch auf manche Fragen, aber es gab wohl nichts mehr zu sagen in diesem Leben. 2 Wochen nach meinem letzten Besuch kam der Anruf, dass sie in der Nacht gestorben sei. So folgen wir am Ende gemessenen Schrittes den 6 Sargträgern, die den braunen Kasten auf einem 4-rädrigen Wagen durch das gleißende Winterweiß schieben. In ihren abgewetzten schwarzen Anzügen, das Haar vom schneidenden Wind zerzaust, lassen sie mich an alte Krähen denken. Und während die Kirchenglocke tapfer zum letzten Geleit schlägt, stapfen wir schlotternd den langen Weg ganz auf die andere Seite des Friedhofs, die Trauerminen wie eingefroren, der letzte Akt.
Der Friede des Herrn sei mit euch allen. Amen. Gott spricht: Fürchte dich nicht, ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Erde zu Erde, Asche zu Asche, Staub zum Staube.
Danke, Friedel. Alles Gute.
Tante Friedel, Besuch auf dem norddeutschen Land, Feature von Lorenz Rollhäuser. Es sprach Bernhard Schütz. Ton und Technik Kaspar Wollheim und Lorenz Rollhäuser. Realisation Lorenz Rollhäuser. Redaktion Ulrike Thoma. Eine Produktion des Norddeutschen Rundfunks 2012.